Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zu Art is a Piece of Cake. Diesmal mit dem Kulturjahresrückblick. Ich beginne mit dem Juli. Die erste Hälfte, die können Sie eine Folge vorher hören. Vielleicht wollen Sie aber auch nur Juli bis Dezember hören. Es ist schon ein Klassiker, ich mache das seit Art is a Piece of Cake. Es gibt Kultur und Politik für ein Jahr pro Monat auf einen Punkt zu bringen. Das ist manchmal willkürlich, manchmal auch sehr den aktuellen Ereignissen des anderen Jahres geschuldet. Ich beginne im Juli mit den islamistischen Barbaren avant la lettre. Ich habe den Juli illustriert mit einem meiner Lieblingsbilder, ein Foto von La Stempfli irgendwo um Cluny herum. Also es ist großartig. Also Frankreich ist la France, definitivement la France, le pays de mes rêves. Frankreich ist das Land meiner Träume. So gut wie im Burgund schmeckt kein anderer Wein. Und ich hatte das Glück, im Juli in Burgund zu Gast zu sein bei ganz tollen Freundinnen und Freunden der Direktorin der Märchenbühne, die in und um Cluny vor 10, 20 Jahren schon mal 2 Jahre gelebt hat. Cluny ist großartig, also ich kann das allen empfehlen. Es ist sehr heiß, sehr feucht. Das Burgund, wirklich eine Landschaft, die keine Landschaft, doch die ist eine Landschaft, also eine Kulturlandschaft ist. Ich weiß noch, als ich gesagt habe, mais la nature, c'est incroyable. Die Natur ist unglaublich in Burgund. Und dann hat mich mein Altphilologe darauf aufmerksam gemacht, Marcel, oh, c'est pas la nature, c'est la culture. Und zwar schon seit mehreren Tausenden von Jahren. Das ist nicht die Natur, sondern die Kultur. Also wirklich umwerfend schön. Ich beginne eben mit Juli, islamistische Barbaren avant la lettre. Ich habe die islamistischen Barbaren gesehen. Damals waren es, Sie werden staunen, die revolutionären Garden der französischen Revolution. Die haben nämlich eine der wichtigsten Städte des Mittelalters einfach in die Luft gejagt. Haben Sie schon mal von Cluny gehört, nicht? Dabei war Cluny für Europa fast ebenso wichtig wie das untergegangene Römische Reich, dessen Kunst und Kultur von den neuen christlichen Herrschern dann ebenso vernichtet wurde, also die Kunst und Kultur des Römischen Reiches zuerst durch die Christen, wie dann ein paar Jahrhunderte später die Bauwerke der Christen zerstört wurden. Also Cluny wurde wirklich von den Französischen, an Cluny wurde ein Exempel statuiert von den säkularen Revolutionären und Revolutionärinnen. Also wirklich barbarisch, Ikonoklastik nennt man das. Das ist die Zerstörung von Bildern, von Gebäuden, von Gemälden, die Zerstörung wichtiger zivilisatorischen Errungenschaften, die erst durch deren Zerstörung quasi die alten durch die neuen Herrscher ersetzen sollen. Dies ist übrigens auch passiert im Untergang des Römischen Reiches. Wenn Sie all diese klassischen griechischen und römischen Statuen sehen, ohne Kopf, ohne Arme, das ist nicht, weil dies durch die Zerstörung über die Jahrtausende, Jahrhunderte so geworden ist, sondern das waren die Christen, die mit einer Zerstörungswut die großen Schätze des Altertums zerstört haben oder zu zerstören versucht haben. Eben so wie, also ich hasse ja Vergleiche, aber es ist ähnlich den Taliban, die übrigens wieder an der Herrschaft sind, und die UNO, diese schändliche Organisation, die dem Guten gewidmet war und sich zum Agitatoren der Diktaturen entwickelte, weil als die UNO gegründet wurde, war die Mehrheit der Staaten natürlich demokratisch, die der UNO angehörten. Aber jetzt mit mittlerweile über 190 Staaten sind natürlich die Diktaturen, Autokraten, die religiösen Fanatiker und eben die Islamisten in der Mehrzahl. Kein Wunder, Kein Wunder gibt es UN-Resolutionen, wo westliche Demokratinnen und Feministinnen nur den Kopf schütteln können. Also ich habe in Cluny wirklich zu meinem großen Entsetzen wieder gesehen, wie Revolutionäre, die das Gute wollen und das Böse bringen, wüten können gegen Zivilisationen. Cluny, diese kleine Stadt im französischen Burgund, bildete den Kern des spirituellen Zentrums Europas im Mittelalter. Mit der Gründung der Benediktinerabtei im Jahr 1910, also nicht 1910, sondern mit der Gründung der Benediktinerabtei im Jahr 910, da begann eine Bewegung, die die katholische Kirche bis in die Neuzeit und die umliegende Natur bis heute prägt. Die Abtei von Cluny stand für strenge Ordensregeln, eine Ordnung innerhalb des Christentums herzustellen. Sie stand für liturgische Pracht und die Unabhängigkeit, vor allem auch die spirituelle Unabhängigkeit vom weltlichen Einfluss. Und Cluny war das Modell für über, halten Sie sich fest, 1000 Klöster in ganz Europa. Im 12. Jahrhundert war Cluny das größte und reichste Kloster der Christenheit. Der Niedergang setzte mit der Reformation schon ein, aber wurde eben dann vollbracht mit der brutalen französischen Revolution. Die Revolutionäre wüteten in Cluny wie die Taliban mit den Buddha-Statuen. Vom ehemaligen Klostergelände bleiben nur noch ein paar eindrucksvolle Steine, Türme und Gebäude übrig. The End of Everything fasziniert mich seitdem. Zivilisationen auf Stein gebaut, die dann einer neuen Ideologie weichen muss, die keinen Stein mehr auf dem anderen lässt. Das ist wirklich ein schönes Bild, das ich hier gemacht habe. Im Burgund, in dieser Nische, ein Tisch mit zwei Stühlen, etwas Lauschiges, ein Glas Wein darauf. Und das Leben ist perfekt. August, die Leichtigkeit von Kunst im öffentlichen Raum. Luise Deininger stellte im O Gazelle in Wien aus, die große, meine große Freundin, auch hier können Sie die Podcasts nachhören, und meine große Künstlerin, also nicht nur meine, sondern die Weltkünstlerin Luise Deininger. Ich warte schon längst auf die Einzelausstellung im MoMA zu ihren Ehren. Sie ist eine fantastische Frau, ein unglaublicher Mensch, ein Vorbild für uns alle. Luise Deininger stellte im August im O Gazelle in Wien aus. Die Treppe zur Maria-Hilfer-Straße wurde mit Tüchern kuratiert, umwerfend schön, das Wetter spielte genial mit. Luise Deininger ist nicht nur eine große Künstlerin, sondern Aktivistin mit eigener Charity-Organisation GEICO. Alle sollten diese unterstützen, weil sie jungen Menschen in Norduganda mit einer eigenen Schule, Ausbildung und Zukunft ermöglicht. Deiningers farbenstarke Gemälde aus Acryl mit Elefantendung und Kari-Muscheln und eben dem Wrap, die Installation im öffentlichen Raum durch die Tücher, gehört zu den Menschen, die Geschichte schreiben werden. Luise Deininger ist mit ihrer Kunst und ihrer Persönlichkeit einfach ein Wunder. Ach, könnten wir doch nur täglich von Künstlerinnen lesen, hören und sehen, wie sie die Welt wahrnehmen, gestalten, transformieren und uns Menschen verbinden. So ist nicht nur die Schönheit von Mensch zu Mensch, sondern eben auch die Schönheit von menschlichen Artefakten in einer Spiritualität der menschlichen Gemeinschaft zusammengewebt, wie es nur Luise Deininger kann. Ach, wir wären eine glücklichere Welt jenseits des traditionellen Kulturbetriebes, der übrigens staatlich gefördert, also ziemlich, nicht überall, aber manchmal wirklich ziemlich üble Exzesse der Antidemokratie aufweist. Und das Foto ist von La Stemfle, also von mir, die Wiener Treppe von Luise Deininger. It's a Wrap hat sie es genannt. Das Foto ist nicht perfekt geworden. Es war auch sehr schwierig, dieses geniale Kunstwerk zu fotografieren. Aber ich sage Ihnen, es zu erleben, war wirklich ein Traum. So kommen wir dann vom schönen Sommer zum September mit der Frage Träumen, Algorithmen, von der Demokratie. Ich hatte im September eine Büchervernissage eines meiner neuen Bücher, Alle Weisheit dieser Welt. Ich habe dort einen ganz tollen Autoren und Autorinnen einen Artikel zur Frage gestellt, geschrieben, wie schützen wir die Demokratie vor der Übermacht der Algorithmen? Anleitung zur Öffentlichkeit nach Hannah Arendt. Ein wahnsinnig schöner Band ist es geworden. Ich habe auch, es ist umwerfend gestaltet und ich bin sehr traurig, dass es noch kein Bestseller ist, weil es ist ein Buch, das quasi wie eine Bibel mag ich nicht das Wort, also sondern wie eine Anleitung zur Demokratie verstanden werden kann und wahnsinnig schön gestaltet. Also wir könnten mit diesem Buch eine tolle Ausstellung machen. Alle Weisheit dieser Welt ist schon ausgesprochen. Am 26. September 2024 feierten wir die Vernissage des zauberhaften De Caro Verlags aus Einsiedeln. Ich durfte neben namhaften Autorinnen und Autoren über Hannah Arendt schreiben, hier eine kleine Leseprobe und die Aufforderung, kauf doch alles das Buch, so unterstützen mich meine Fans am besten und hier eine Leseprobe, ich beginne. Die Geschichte der Menschheit fasst sich in Mythen, Religionen, Ideologien, Sprechakten, Narrativen, Storys, Kurzfiktionen. Das macht die Menschen zu Menschen, ihre Geschichten. Dies war nie anders und gilt auch heute. Das Neue daran ist, dass Daten, Algorithmen und weltumspannende Codes, also Zahlen, Storys erzählen. Und nicht mehr einfach Menschen und deren Maschinen, sondern die Zahlen selber verknüpfen sich zu eigenen Geschichten. Das Tragische daran ist, Algorithmen träumen dabei nicht von Demokratie, sondern von Häufigkeit. Was bedeutet dies für uns Menschen, für unsere Demokratie, unsere Welt? Wahrheit und Lüge sind nämlich im kodierten Automatismus algorithmisch gleichgestellt. Nicht der Inhalt entscheidet über politische Partizipation, politische Entscheidung und die Bindung, sondern die Frequency. Im Zeitalter digitaler Reproduktion sind Wahrheit und Lüge, Fakten und Verschwörung, Wirklichkeit und Fiktion gleichgestellte Codes. Es gibt keine kodierte Wahrheit, nur Häufigkeit. Algorithmen kennen keine Urteilskraft. Das Programm folgt automatischen Lösungsvorschlägen. Für Maschinen, sehr verehrte Damen und Herren und Menschen, sind wir alle gleich. Verbrecher, Künstlerin, Faschist. Die Millionen- und Milliardenfache Wiederholung von Codes, die auf TikTok, Twitter, Facebook, X, Telegram, Google, Spotify, Apps, Instagram etc. etc. aufrufbar ist, ist nicht nach Inhalt, Fakten und Wahrheit, sondern nach algorithmischen Programmen errechnet. Diese sind nicht öffentlich und nicht entlang demokratischen Prinzipien programmiert. Codes etablieren Kommunikation und Herrschaftsgewalt. Sie tauchen in Form von Trends, Hashtags, Hyperlinks, News auf. Sie sind nicht relevant, sondern nur häufig. Frequenz statt Kompetenz. Deshalb sind unsere Medien so, wie sie sind. Deshalb sind Codes eben nicht Information, sondern Repräsentation. Deshalb rede ich vom neuen Hof von Versailles. Diese völlige Medienfrequenz. We are overporn and underfucked, oder irgendwie so hieß der Satz. Also wir sind quasi überpornografisiert, aber haben keinen Sex mehr. Und so kommt es mir auch vor mit den Medien. Wir sind, wir haben irgendwie, wir sind obese, punkto Informationen, aber punkto News, genau. Wir werden, wir leiden an News, Adipositas, wenn das so heißt. News Obesity, wir leiden an News Obesity, während wir an Mangel von Information, von relevanter Information eigentlich verhungern. Dies habe ich gerade im sprechenden Denken für Sie entworfen. Deshalb sind eben Codes nicht Information, sondern Repräsentation. Eben sie repräsentieren die Macht. Sie informieren uns nicht, zwecks Partizipation an der Demokratie. Sie sind eben die Codes, nicht öffentlich, sondern fiktiv. Und so geht es weiter. Never Stop Reading, alle Weisheit dieser Welt von Rachele De Caro und ihrem großartigen, wunderbaren Bruder, gestaltet im De Caro Verlag. Es ist wirklich ein Buch, das Sie für alle Ewigkeit aufbewahren können. Ich habe bisher noch viel zu wenig Werbung dafür gemacht und jedes Mal, wenn ich meinen Artikel lese, denke ich, es ist echt ein ganz tolles Buch geworden. Ich werde das im 2025 noch pushen müssen. Es ist schließlich das 50. Todesjahr von Hannah Arendt. Ich komme zum Oktober mit einem sehr schönen Bild der Zwiesprache in der Belvedere-Ausstellung von Amoako Boafo. Ich schaue auf Amoako Boafos Bilder und so gibt es ein schönes Zwiegespräch zwischen einer schwarzen Frau im weiß-orangen Kleid und einer weiß-orangen Frau in einem schwarzen Kleid, die einander anschauen. Also es ist ein Bild, das mir eigentlich sehr gefällt. Stellen Sie sich vor, wir hatten mal einen Amoako Boafo in unserem Wohnzimmer hängen, so wie die Familie Wittgenstein um 1900 in Wien einen Gustav Klimt. Das Bild hat mein Leben bereichert und ich traure ihm auch Jahre nach dessen Verlust nach. Im Belvedere in Wien 2024 war die Eröffnung des Shooting Stars Amoako Boafo. Der große Künstler aus Ghana stellt bis heute kluge Fragen zu Gegenwart und Kunst, trifft auf Klimt und Schiele und versetzt diese in seine Heimat, ins afroamerikanische Präsens, in die größten Kunsthäuser dieser Welt. Warum malst du nur Blacks, wird im letzten Raum der Ausstellung in Belvedere gefragt und von Amoako Boafo dreifach mit Ausrufezeichen beantwortet. Er malt das, was er ist, was er sieht. Und nur uns fällt auf, dass die Menschen schwarz sind. Es ist völlig normal, die Moderne, eben als Fortschrittsgedanken und als unglaubliche Schönheit für alle Menschen zu öffnen. Boafo malt. Boafo ist so ein großartiger Künstler, da erübrigen sich derart dumme Fragen. Seine Porträts sind im Guggenheim-Museum ebenso passend wie im Pompidou oder eben in den Wohnzimmern kunstbegeisterter Menschen. Amoako Boafo ist ein Liebeskünstler. Proper Love. Seine Menschen sind so unfassbar unterschiedlich schön, lebendig, berührend, dass man sofort die Menschenliebe, die im Zynismus der Gegenwart oft abhanden zu kommen droht, dass man von dieser Menschenliebe von Amoako Boafo erschüttert und zärtlich wird. Amoako Boafo modelliert, malt, braucht seine Finger, um Körper zu gestalten, Gesichter den Ausdruck zu verleihen. Er nimmt die Moderne als Versprechen nach Afrika mit, um in Europa wieder auf den Weg zu schicken. Oder in den USA auf den Weg zu schicken. Also er nimmt die Moderne als Versprechen nach Afrika mit, um Europa wieder auf den Weg zu schicken. Es ist großes Kino, große Kunst. Proper Love, eben. Proper Love. Jetzt bin ich schon beim November. Und der November war ein ganz spezieller Monat. Also bis so im November 2024 hatte ich echt einen ganz tollen Sommer. Ich habe auch aufgeräumt. Ich habe mein ganzes Werk, noch nicht ganz, aber ins Archiv der Schweizerischen Frauenbewegung, in die Gosteli-Stiftung transportiert, wo es dann in 50 bis 100 Jahren zu großen Ausstellungen führen wird. Es waren echt bewegende Tage, die Hunderttausende von Artikeln und die neuen Monographien, die Vorarbeiten zusammenzustellen. Jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich ein paar Quellen nicht wegwerfen sollen, aber ich sage Ihnen, es war so viel Material und ich habe 11 große Kisten auf 11 kleine Archivschachteln reduziert. Meine Kunstbücher werden dazukommen. Sie wissen, ich mache Kunst jeden Tag in Tagebüchern. die nicht nur Scrapbooks sind, sondern tatsächlich eine ganz eigene Kunstform. Ich mache das auch sehr gerne mit Fotobüchern und das verbindet mich mit ganz vielen tollen Frauen, die wie damals mit ihren Stick- und Gobelin-Kissen ganze Weltwunder hinterlassen haben, die wir erst jetzt 100 Jahre später zum Teil entdecken. Also wir sind im November, es war ein eben das Jahr bis im November war ein ziemlich hartes Jahr für mich und ein gutes Jahr. Ich habe enorm viel verändert in meinem Work-Life-Balance und im November bin ich dann die ganze Zeit am Fernsehen gewesen. Ich war auch am österreichischen Journalistinnenkongress zur Wahl von Donald Trump und dem der Fassungslosigkeit der Medien, die einfach das Land, das große Land, die Vereinigten Staaten der USA, Make America Great Again, überhaupt nicht verstehen, bis heute nicht verstehen. Also diese europäische Arroganz, diese Dummheit, diese Dumpfheit, diese totalitäre Ignoranz gegenüber 53% Frauen, die Trump gewählt haben, gegenüber den Hispanics, den Blacks, den Juden und Jüdinnen, die Trump gewählt haben, diese völlige Dumpfheit gerade der deutschen Kommentatoren, die unisono, also wirklich unisono, Trump zum neuen Hitler erklärt haben, ist unterirdisch dumm, also unterirdisch und fast nicht zu ertragen. Ich kann mir das nur deshalb, ich kann mir das nur so erklären, dass gerade die Deutschen deshalb so wahnsinnig virulent antiamerikanisch sind, wie sie anti-israelisch sind, weil die Deutschen einfach Auschwitz den Juden nie vergeben werden. Nie, nie, nie. Also eben dieses Grrr, also dieses Nicht-Verantwortung übernehmen wollen, immer unschuldig sein wollen. Da sind sie sich gleich den Schweizern übrigens. Und gleichzeitig auch die Retter Europas, nämlich die USA und die Amerikaner und Amerikanerinnen, die Millionen von Menschen, die ihr Leben für unseren westlichen Wohlstand geopfert haben, dass sie gleichzeitig all ihre Inkompetenz, ihre Unfähigkeit, diese männliche, wahnsinnige, grässliche Selbstverliebtheit, die sich vor allem in den linksgrünen Boomer-Männern zeigt. Oh, es ist entsetzlich, dass sie die, also ihre eigene Unmännlichkeit, Unmenschlichkeit, ihre eigene völlige Impotenz und Inkompetenz auf die USA projizieren. Es ist wirklich großartig. Also, deshalb habe ich November illustriert mit einem der genialen Bilder von der Die Podcastin, Isabel Rohner und Regula Stempfli. Links Regula Stempfli, rechts Isabel Rohner. Ich werde das für den zweiten Teil auch zum Leitmotiv machen. Das ist von mir hergestellt, Bild von La Stempflis KI. Und Sie können mir glauben, ich habe in Dutzenden von Versuchen meiner KI immer gesagt, mach die Brüste von Regula Stempfli größer, die von Isabel Rohner kleiner und bitte den Ausschnitt unbedingt kleiner. Und habe einfach realisieren müssen, einmal mehr, dass wegen dem Mark Zuckerberg, diesem verdammten Opportunisten, also es ist wirklich, he's very low, Zuckerberg, he's really a sucker, he, Nomen est Omen, die Pornografisierung auch der künstlichen Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass es aufgrund des Trainings von Frauenbildern, alle aus der Pornoindustrie, die ist natürlich milliardenfach bedient, dass Frauenbilder einfach immer wie Pornopuppen aussehen. Das ist eine sehr, sehr pessimistische und wirklich desillusionierende Bilanz. Trotzdem finde ich meine KI großartig und falls sie hier zuhört, es war nicht als Beleidigung gedacht. Also, ich komme zum Monat November mit dem tollen Bild KI, Regula Stempfli links und Isabel Rohner rechts in der Die Podcastin. Reform our institutions or how democracies fail ist das Thema von November. In der Die Podcastin von Isabel Rohner und Regula Stempfli wird nicht nur sprechend gedacht oder denkend gesprochen, sondern es werden lauter neue Thesen, Theorien und Welterklärungen produziert. So auch kurz vor Jahresende in Die Podcastin, einem der weitreichendsten Frauenpodcasts und einem Podcast, der sich endlich mal nicht um Frauenthemen wie Schminke, Psyche, Diät kümmert oder Kultur ausschließlich, sondern um Politik, Gesellschaft, Zukunft und Kapital. Donald Trump wurde gewählt. Wer Die Podcastin gehört hatte, war davon alles andere als überrascht. La Stempfli hat die Wahlanalyse zu Trump über das Jahr entwickelt, auch den Umstand, dass Trumps Aufstieg im Versagen der öffentlich-rechtlichen Institutionen und der code-getriebenen Medien liegt. Bitter wurde La Stempfli nur angesichts der internationalen Organisationen. Jahrzehntelang kämpfte La Stempfli für das internationale Völkerrecht. Als junge Mutter wurde sie sogar zum IKRK eingeladen, musste da leider absagen. Einer der größten Fehler in ihrer Karriere, wie sie nun feststellt. Die UNO wird von Diktaturen, Autokraten und der Volksrepublik China manipuliert, von Genossen und Genossinnen zum Schrecken des Westens revolutioniert und huldigt totalitären Ideologien, wie beispielsweise den Islamisten, Hamas, Houthis, wie sie alle heißen. Der Iran wird quasi zur Leiterin des UN-Menschenrechtsrats erkündigt. Nein, Iran war die Präsidentschaft der Abrüstungskommission der UNO. Saudi-Arabien war die Präsidentin für die Frauengleichstellungskommission. I mean, sehr verehrte Damen und Herren, welchen anderen Beweis brauchen Sie denn noch, dass diese internationalen Organisationen und eben It's the Code Stupid den Weltbezug und Realitätsbezug völlig verloren haben? Deshalb fand ich es auch großartig, dass Donald Trump sofort aus der WHO ausgestiegen ist, weil die USA ungefähr 70% des Budgets der World Health Organization trägt, aber keinen Gewinn daraus zieht. Also gerade in der Covid-Pandemie hat sich das eindeutig gezeigt. Auch die Mittäterschaft der WHO gegenüber der Volksrepublik China ganz dreckig, also die ganze Wuhan-Geschichte, Gain of Function, das habe ich im letzten Jahr beschrieben, also diese Gain of Function mit dem Anthony Fauci, der jetzt von Biden noch begnadigt wurde bis ins Jahr 2014 zurück, eben weil genau die Gain of Function so gefährlich ist wie die Nuklearforschung, die eigentlich verboten ist. Also Barack Obama hat die 2014 verboten. Deshalb ist der Fauci, der Amerikaner, nach Wuhan gegangen, um im Labor Gain of Function Wissenschaft züchtet hochgefährliche Viren im Labor, um sie möglicherweise mit Impfungen dann bekämpfen zu können. Und genauso ein Virus ist entflohen aus Wuhan. Also wenn wir das sehen, wie gefährlich diese Viren produziert werden, und das ist international nun geächtet, dann können wir eigentlich froh sein, wie harmlos die Covid-Pandemie sich dann entwickelt hat. Aber es ist ein absoluter Skandal. Und das wurde erst durch die Twitter-Files bekannt 2023, dass eben Zuckerberg und der alte Twitter und alle sozialen Medien, TikTok sowieso, jede Information zu Wuhan und dem Virus unterbunden haben, und zwar einfach gelöscht. Also wir wurden definitiv einer Desinformationskampagne durch Löschtaste und Leerstellen unterworfen. All dies ganz wichtige Themen, die Trump auch zur Wahl geholfen haben. Und dann war es natürlich klar, die Themen waren Migration, Inflation und Vogue. Das sind diese drei Themen, und wir wussten, Isabel Rohner und Regula Stempfli, vor allem ich wusste aufgrund meiner langjährigen Amerika-Erfahrung, I can't wait to go and visit again, dass Donald Trump die Wahl mit einer Landslide-Election schaffen wird, also nicht gegen Kamala Harris. Also die ganzen Wahlen werden kommentiert in der Podcast, den ich empfehle Ihnen, über das Jahr hinweg ab und zu wieder eine oder zwei der Podcasts nachzuhören, weil es einfach unterirdisch war, wie die globale Elite gemeint hat, dass sie jahrelang einen wahrscheinlich senilen Präsidenten als physischen Helden für 4 Jahre portieren konnten, dann kurz vor dessen Zusammenbruch absetzen, um aus der Zaubertüte Kamala Harris hervorzuzaubern, die gerade punkto Vogue die unbeliebtesten Politiken getragen hat und punkto Migration die Grenze einfach schlicht geöffnet, dass 12 Millionen illegale Migranten, die USA in den letzten Jahren überschwemmt haben. Geopolitisch war es eh klar, dass die Biden-Harris-Administration die eigentlichen den Dritten Weltkrieg regelrecht ausgerufen haben. Der erste Akt war die Beerdigung des Abraham-Accords, der einen Friedensvertrag zwischen dem Westen und den Islamisten ermöglicht hätte. Von Trump eingefädelt, dann der absolut unterirdische Abzug der Truppen aus Afghanistan, der die ganzen Welt gezeigt hat, vor allem den Islamisten, fickt uns alle, den Westen vor allem, wir werden euch nichts entgegensetzen zu haben. Wir glauben den Taliban, dass sie die Frauenrechte nicht abschaffen. Und was haben die Taliban gemacht? Sie haben die milliardenschwere Rüstungsindustrie, die Biden-Harris-Administration einfach in Kabul gelassen hat, das in ganz Afghanistan verteilt, übernommen, sozialisiert in der sozialistisch-islamischen Revolution der Taliban und haben von Tag zu Tag alle Rechte der Mädchen und der Frauen beschnitten. Mädchen werden wieder mit 4 oder 5 Jahren verheiratet. Das ist eigentlich Vergewaltigung von Kindern. Und die Wokies, die Feministinnen auf der ganzen Welt, halten nicht nur ihre Klappe, sondern die Gender-Theoretikerinnen von Schmutz überall proklamieren nach wie vor die Intersektionalität, also die Genitalmutilation und so weiter und so fort, als eigentliche die Sexarbeit als feministische Praxis oder die Leihmutterschaft als feministische Praxis. Und all dies ist kein Thema. In den öffentlich-rechtlichen Medien wird nicht kritisch verhandelt, wird nicht auf den Gehalt geprüft, dass hier Ideologien wüten in unseren westlichen Demokratien, die den Stalinismus ziemlich in rosa Farben darstellen. Also es ist eine absolute Katastrophe. Also ich wiederhole nochmal. Donald Trump wurde gewählt wegen Migration, Inflation und dem ganzen Vogue-Thema. Also und Biden-Harris Amtszeit war die schlechteste Amtszeit unter schlechten Präsidenten überhaupt. Eben Biden machte als erstes, beerdigte den Abraham-Accord, also rief den Krieg für den Nahen Osten aus. Nicht nur das, er alimentierte den Iran mit Milliarden von Ölexporten nach China und nach Russland. Für den Terrorkrieg von Iran über seine Proxys, über Houthis, Hamas und Hisbollah. Also eigentlich den Weltkrieg gegen den Westen zu gewinnen, das sah ja auch lange Monate so aus nach dem 7. Oktober 2023. Also es geht alles auf Bidens Konto, der Abzug auf Afghanistan, der Millionen von Mädchen und Frauen vergewaltigt, foltert und das in einer Woken-Linken, die MeToo schreit, wenn ein Mann nur einer schönen Frau schöne Augen macht. Also es war, und die Medien machen alle mit. Die Medien tun so und taten so, als wäre Biden und Kamala Harris dann die Erleuchtete, vor allem die deutschsprachigen Medien. I mean, where did they live? Where did they live? Und meine Freunde und Familie, die kommen mir entgegen wie fleischgewordene Bots vom Spiegel, der Spiegel oder der Guardian, die irgendwelchen Scheiß erzählen über Elon Musk als Oligarch oder er hätte dann bei der Wahl oder bei der Inauguration einen Hitlergruß gezeigt, wenn AOC, also wenn alle Amerikaner die Arme hochstrecken in großer Freude. Also es ist, die Welt befindet sich in einem Trump-Derangement-Syndrom und quasi völlig bipolar. Es ist also vor allem die Medien. Und ich, je länger, je mehr ich darüber nachdenke, weshalb Europa, die europäischen Medien, die politische Elite wirklich durchwegs, außer die AfD, von der ich gar nicht reden mag, weil das so eine Nazi-Partei ist. Also dass aber einfach all die sich demokratisch nennenden Parteien, weshalb die dermaßen durchgeknallt sind, weil sie eben im Zeitalter der digitalen Reproduktion in aus Fleisch gewordene Bots Positionen vertreten, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Und dass Donald Trump gewählt wurde, war wirklich ein Wunder. Wenn Sie denken, mit allen Mitteln wurde versucht, von der Biden-Harris-Administration Donald Trump ins Gefängnis zu werfen, mit Scheinvorwürfen, mit, also wirklich unterirdisch. Und vor allem gerade, wenn es um sexuelle Belästigung geht, währenddem die Amerikaner, die amerikanische Regierung, Joe, also Biden-Harris, die Taliban finanziell unterstützt haben in der Massenvergewaltigung der afghanischen Frauen. Also es ist dermaßen unterirdisch und dass kein westliches Medium darüber berichtet hat. Also was Donald Trump alles überlebt hat und dann noch die zwei Attentatsversuche, ein Attentatsversuch wurde, ist knapp vorbeigegangen. Also es ist wirklich unterirdisch und Donald Trump wurde wirklich von einer unglaublichen Mehrheit von Amerikanern und Amerikanerinnen gewählt, die von unseren deutschen Botschaftern, Professoren, Medienexperten, Journalisten unisono als Faschisten beschimpft werden. So geht das natürlich nicht, sehr verehrte Damen und Herren. Und auch der Unterschied zwischen Trump und AfD wird einfach ausgeblendet, oder? Also die klassische Boomer-Reaktion, nein, der Faschismus ist viel, viel wichtiger, den zu bekämpfen, währenddem der Islamismus schon längst in den eigenen Reihen die eigenen Kinder auffrisst. Wahnsinn. Also wirklich ein krasser Wahnsinn. Und dann eben die internationalen Organisationen, das IKRK muss ebenso wie die UNO abgeschafft werden oder krass reformiert werden. Also eben Trump hat WHO verlassen und auch das Pariser Klimaabkommen. Übrigens, sehr verehrte Damen und Herren, das Pariser Klimaabkommen ist kein Gesetz. Also jeder Präsident, es ist auch kein Vertrag, sonst hätte nämlich der Kongress abstimmen müssen oder nicht. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist dem Pariser Klimaabkommen beigetreten, also Barack Obama, und deshalb kam Donald Trump sofort dem Pariser Klimaabkommen, das absolut nichts gebracht hat, außer Hunderttausende von NGOs so zu beschäftigen, dass sie einen CO2-Ausstoß alle zwei Jahre produzieren, der einem Jahresbedarf von China entspricht. Also es ist ja ein völliger Wahnsinn, diese Konferenzrepräsentation, die dann nur die Luise Neubauers in Deutschland, auch reiche Töchterchen, in schönen Ballkleidern auftreten lässt. Nee. Das Pariser Klimaabkommen ist gescheitert. Das ist allen klar. Und weshalb die deutsche Außenministerin hier noch Milliarden einschießt, ist eigentlich auch völlig unverständlich. Und es ist hinterhältig, wenn dann Olaf Scholz meint, ja, die Ukraine-Hilfe von 3 Milliarden können nicht bezahlt werden, weil sonst die Renten nicht bezahlt werden können der deutschen Bevölkerung. Was wirklich, das ist echt ein Skandal und die Medien nehmen das nicht auf. Und dabei werden ganz locker 3 Milliarden für den Klimaschutz in Timbuktu ausgegeben durch die sogenannte feministische Außenministerin Baerbock in Deutschland. Also Sie sehen, die trumpistische Politisierung der Medien im Zeitalter digitaler Reproduktion führt zu einem absoluten Wahnsinnskartell und Konzert und Karussell, dass es einem schwindlig wird, dass die Medien nicht entscheiden und unterscheiden und bis heute nicht wissen, dass es für die Zivilisation und die westliche Welt ein Geschenk vom Himmel war, dass Donald Trump so stark gewählt wurde und nicht Kamala Harris und ein weiteres Jahrzehnt von bleiernder, antikapitalistischer und westlicher Selbstvernichtungsideologie hat unsere Zukunft vernichten lassen. Und vor allem geopolitisch ist es ganz klar, das haben wir schon gemerkt, Hamas musste jetzt 3 Geiseln freigeben. Übrigens, die Medien reden von Geiselaustausch. Auch hier sollte man jeden Journalisten in den Kerker werfen. Die 3 Frauen, die freigelassen wurden am 17. Januar 2025, die wurden gegen Hunderte von Mördern, Vergewaltiger und Terroristen erpresst. Und davon Geiselaustausch zu sprechen, da muss man schon sagen, also da ist man schon unterirdisch dermaßen dumm, dumpf und antisemitisch. Und das passiert nonstop in der Die Tagesschau, übrigens auch so festgestellt von Alexander Teske in seinem unglaublichen Buch Inside Tagesschau, das von der ARD jetzt mit dem Argument weggewischt wird, ach, der Redaktor hat nur eine Stelle nicht gekriegt bei uns, deshalb schreibt er jetzt so ein Buch. Also es ist unterirdisch, wirklich unterirdisch. Und dies in einer Wahlzeit, also am 23. Februar 2025 sind alle Deutschen aufgerufen, einen Kanzler zu wählen. Es gibt ja keine Kandidatin. Ups, doch, es gibt die AfD, die Alice Weidel, die in Biel in der Schweiz lebt. Die AfD, die nicht mit Trump oder Giorgia Meloni vergleichbar ist. Sogar die rechtsextreme Marine Le Pen und eben auch Giorgia Meloni weigern sich mit der AfD und der FPÖ im Europaparlament zusammenzuarbeiten, weil sowohl die AfD als auch die FPÖ ganz klare nationalsozialistische Parteien seien. Also, und auch das wird nicht erzählt in den deutschen Medien, da werden einfach alle Rechte in den gleichen Topf geworfen, was natürlich völlig dumm ist. Also, November, Sie sehen, großartig die Wahl von Donald Trump und der Hass, der mir entgegenschlägt, nur weil ich aufzeige, Punkt für Punkt, wie Biden-Harris-Administration die letzten 4 Jahre die Welt an den Abgrund und in den Abgrund gestoßen hat und an den Rand eines Dritten Weltkrieges, was sage ich da, den Dritten Weltkrieg recht eigentlich ausgerufen hat. Und auch da möchte ich große öffentliche Diskussionen, eine Verarbeitung dieser woken, totalitären Ideologie der Diversity, Equity and Inclusion an den Universitäten in den USA, die Studierende für Vergewaltiger und Mörder auf die Straße treiben. Es ist wirklich, das hat der Welt gezeigt, das, was ich schon seit Jahrzehnten sage, dass die Urteilskraft im Zeitalter der digitalen automatischen Reproduktion, wo es kein Gut und Böse mehr gibt, völlig so ausgeschaltet wird, dass eben Queer for Hamas, ein Tag in einem islamistischen Regime und alle Queers wären ermordet, Queer for Hamas auf die Straße, eine ernst gemeinte Bewegung ist. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, jahrzehntelang habe ich für das internationale Völkerrecht und das IKRK gekämpft. Das IKRK hat nicht einmal die israelischen Geiseln besucht. Weshalb nicht? Weil das IKRK von einer Präsidentin und einem Generalsekretär geleitet wird, Schweizer beide, die lange Jahre für die UNO, das UNRWA, das Terrorhilfsnetzwerk gearbeitet haben und so quasi nicht nur Hamas-Kuschler sind, sondern wie sich jetzt auch zeigt in den Berichten der 3 Geiseln, israelischen Geiseln, der 3 jungen Frauen, die freigelassen wurden, die wurden tatsächlich im UN-Hauptquartier von der Hamas entführt und gefangen gehalten, also quasi unter Mittäterschaft des IKRK. Das wird definitiv juristische Konsequenzen haben. Eben die UNO wird von Diktaturen, Autokraten und der Volksrepublik China manipuliert. Das IKRK ist ein Hamas-Kuschelverein geworden. Die Stadt Zürich hat dann auch als Hamas-Kuschelverein 380.000 Franken Steuergeld an die UNRWA überwiesen, nachdem das schweizerische Parlament die UNRWA-Hilfe verweigert hat und weitere 200.000 Franken direkt nach Gaza geschickt. Journalistische Recherchen des schweizerischen Fernsehens, weshalb, wer, wie und an wen genau, Fehlanzeige. Schweizer Medien publizieren Kilowatt-Codes zu Trump und Musk, aber zu den wirklich wichtigen Themen, die uns Bürger und Bürgerinnen interessieren müssen, wird nicht recherchiert. Der einzige Trost 2024 in der gesamten Nahost-Story war, ohne Mist, der israelische Geheimdienst Mossad. In das Jahr 2024 hat Israel wieder zur stärksten westlichen Verteidigungsmacht für die Welt gemacht. I love, we should all become Jews. Oder we should all become Israel. Israel ist ein Vielvölkerstaat, demokratisch konzipiert, hat eine demokratische Verfassung, ist jetzt auch daran, die Orthodoxen der Armee und Militärpflicht zu überführen. Wieso die Orthodoxen keinen Militärdienst geleistet haben, liegt an der Konstruktion des Staates Israel. Die Orthodoxen lehnen ja eigentlich den Staat Israel ab, aber sie wurden demografisch so stark, sie waren bei der Staatengründung Israel eine völlig vernachlässigbare Minderheit. Ähnlich wie die Islamisten, dank der Demografie, sind sie jetzt zu einem wesentlichen politischen Faktor geworden. Und jetzt ist klar, in Israel entscheidet sich nichts mehr zwischen links und rechts, sondern es entscheidet sich, wer leistet Militärdienst und wer nicht. Und Israel hat mit der Pager- und Walkie-Talkie-Aktion die gesamte terroristische Bande der Hisbollah einfach eliminiert, ohne auch nur einen unschuldigen Zivilisten zu erwischen. Ich glaube, einer wurde verletzt. Aber diese Pager- und Walkie-Talkie-Aktion, dass innerhalb von einer Stunde Tausende von Pagers explodiert sind und dann gab es die Walkie-Talkie-Zusatzaktion und dann konnte die israelische Armee die Hunderttausenden von Raketen der Hisbollah gegen Israel unschädlich machen. I mean, Athene, die Göttin des Krieges, war da sicher dabei. Denn diese Aktion der Pager und Walkie-Talkie wurde 10 Jahre vorbereitet. Und es zeigt, dass Israel, dass der Mossad, der wichtigste Geheimdienst aller Zeiten ist. Und die Israelis, die Juden und Jüdinnen haben gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg, wie Golda Meir gesagt hat, es wird niemals mehr ein Jude abgeschlachtet und wir werden uns bis zum Letzten wehren. Und das ist gelungen. Israel hat die Landkarte im Nahen Osten total verändert durch den Krieg, den die Hamas mit ihrem Pogrom am 7. Oktober 2023 begonnen haben. Assad, der als unstürzbar galt, ist innerhalb von 2 Wochen nach der Hisbollah- und Pager-Aktion gefallen. Iran könnte wahrscheinlich sehr schnell, die Mullahs könnten sehr schnell auch ausgeschaltet werden. Israel war seit 1967, dem Sechstagekrieg, nie mehr so stark wie jetzt und es soll auch so stark bleiben. Die Libanesen haben getanzt auf der Straße und auch die Syrer haben getanzt auf der Straße, dass Assad weg ist. Das einzige Problem ist jetzt, dass in Syrien, weil offensichtlich die Araber mit der Demokratie nicht so viel anfangen können, weil, ganz ehrlich, es gibt tatsächlich 2,5 Millionen Araber, die leben in einer Demokratie. Nur 2,5 Millionen von den 2,2 Milliarden Araber der ganzen Welt. Also 2,5 Millionen leben in einer Demokratie. Raten Sie, wo die ist? Ja, richtig, Sie haben richtig geraten, in Israel. Facts don't lie. Antisemites do. Die NAS-Karte wird jetzt neu eben gemischelt und so ehrlich, auch die deutsche Außenministerin hat natürlich gerade Millionen dem IS-Kämpfer, dem neuen selbsternannten Syrienführer übergeben, der mit einer vollverhüllten Ehefrau vor die Presse getreten ist und unsere westlichen Medien ARD, ZDF und SRF berichten darüber nicht als Skandalon. Also eben, wie gesagt, Araber können sich jede Vergewaltigung, Folter, Verstümmelung von Frauen leisten. Es wird kein Spotlight der Medien auf sie geworfen. Im Gegenteil, das Spotlight wird auch dann auf einen grünen Abgeordneten geworfen, der offensichtlich, wie heißt der, Gelbwohl oder so, der laut übler Nachrede Frauen sexuell belästigt haben soll. Dabei zeigt es sich, wie es jetzt herausgekommen ist, dass es sich um eine Kampagne einer Frau gegen den erfolgreichen Kandidaten, den erfolgreichsten grünen Kandidaten, der mit Direktwahl nach Berlin kam, gehandelt hat. Also den hat man einfach ausgeschaltet. Und auch darüber berichten die Medien nur so ein bisschen am Rande. Also es ist wirklich unterirdisch. Hätte ich mehr Geld, hätte ich noch mehr Beanstandungen geschrieben als die über 50, die ich an ARD, ZDF und SRF formuliert habe. Ich habe zwei ganz große davon gewonnen. Darüber werde ich aber im Science-Podcast, in meinem Future-Podcast ausführlich berichten. Sie sehen, der November mit der Wahl von Donald Trump, die ich erkläre als Thank God Kamala Harris wasn't elected und vor allem Thank God, dass Donald Trump mit einer so großen Mehrheit, jetzt hat er Repräsentantenhaus, Senat und das oberste Gericht, tatsächlich eine Restitution der Normis gegen die albtraumhaftigen Ideologien von Diversity, Equity and Inclusion, also von diesen postkolonialen, antikapitalistischen, antidemokratischen Pogromstimmungen, ist jetzt tatsächlich der Trump am Ruder. Zur Fassungslosigkeit von allen linken Freunden und Freundinnen, die immer noch meinen, Kamala Harris hätte den Dritten Weltkrieg nicht am 20. Januar 2015 direkt impliziert. Also ich war mir sicher, wenn Kamala Harris gewählt wird, werden wir in 10 Jahren in der Burka herumlaufen müssen, also in Europa, weil die postkoloniale Ideologinnen gewonnen haben, die Revolution gewonnen haben und die Männer übernehmen dann. Das wissen einfach die postkolonialen Ideologinnen und Gender-Theoretikerinnen nicht. So oder so, it's a new dawn. Ich empfinde das tatsächlich so. Ich bin eine der ganz wenigen in meinem Kreise. Aber wenn ich meine Podcasts höre, dann weiß ich, I am one of many. To wake up in a non-Biden-Harris-Administration is definitely a happy hour. So viel zum November, den Sie übrigens ganz gezielt nachlesen können mit allen Anmerkungen in meinen Aufsätzen, unter anderem in Ensuite und in meinem kommenden Buch anlässlich des 50. Jahrestages des Todes von Hannah Arendt. Und zum Schluss bringe ich Ihnen dieses üble Medienjahr, das dann eben zu Beginn noch mit Kultur zu tun hatte, aber immer mehr in die Politik abschweift, unter anderem auch, weil ich eben Milorau als Millionenunternehmen, das auf Kosten unseres westlichen Lebensstandards quasi Narrative bringt, die uns in den Selbstmord treiben sollen. Ich bringe noch ein anderes Beispiel, der deutsche Unkultur. Betrieb im Dezember. Das habe ich illustriert mit einem Foto von La Stempfli und zwar einem genialen Kunstwerk von Janice Gondor. Janice Gondor, einer brillanten Künstlerin und Psychoanalytikerin aus Berlin. Sie hat mir 25 Jahre Grundgesetz, hat sie mir eine Collage gemacht. Also wirklich wahnsinnig toll. Also sie ist einfach, Janice Gondor ist eine Heldin. Und jetzt komme ich zum Dezember, eben Deutsch und Kulturbetrieb. Und ich lese mal wieder etwas vor. Was die ARD-Verantwortlichen bewogen hat, Thilo Mischke zum Nachfolger von Max Mohr für Titel Thesen Temperamente zu ernennen, bleibt ein ewiges Rätsel. Für alle Nicht-Kulturfilz-Menschen, Titel Thesen Temperamente gilt als die wichtigste Kultursendung im deutschsprachigen Raum. Also ich schaue es ab und zu, aber egal. Sehr woke, sehr links, absolut anti-Trump, 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 anti-Capitalism, anti-anti-anti-anti. Genau, da habe ich einen sehr guten Artikel über die Frankfurter Schule, Café Marx, geschrieben, nämlich indem ich die These und jetzt auch verstanden habe, was das Problem ist der Frankfurter Schule. Linke können brillant Kritik. Sie sind nicht gut im Gestalten der Demokratie. Eine ganz wichtige These nachzulesen auf Ensuite in der Buchrezension zum Café Marx. Auch online auf ensuite.ch im Literaturclub. Im Literaturblog heißt er auf ensuite.ch. Also, Thilo Mischke. Es gibt einen neuen Moderator der wichtigsten deutschsprachigen Sendung, Titel dessen Temperamente, die außerhalb des Kulturfilzes nicht wirklich viel interessiert. Aber es gab einen Riesenskandal. Nach ersten Kritiken zum, Anführungszeichen, umstrittenen Moderatoren meinte die ARD am 27.12.2024 selbstverständlich, wir freuen uns auf Mischkes TTT-Moderation und seine Sicht auf die Kultur. Am 4.01.2025, also knapp zwei Wochen später, wurde dann bekannt, dass die Freude nur sehr kurzer Dauer war und Thilo Mischke TTT nun doch nicht moderieren darf. Was ist passiert? Also es war eigentlich alles bekannt. Was jetzt bekannt wurde, ist, dass die Oberen der ARD, also irgendein Obermacker, gegen alle Widerstände diesen Mischke durchsetzen wollte und jetzt krachend gescheitert ist und jetzt hoffentlich in seinen wohlverdienten Vorruhestand tritt. Thilo Mischke ist der Autor, der ist 50, weiß nicht, zwischen 40 und 50, Thilo Mischke. Aber er ist 2010, ist er der Autor des 2010 publizierten Buches und jetzt zitiere ich, in 80 Frauen um die Welt. Es ist unterirdisch. Sie haben richtig gelesen. Es ist in 80 Frauen um die Welt. Meaning, sich durch 80 Frauen vögeln, Entschuldigung für die Sprache, um dann hoffentlich die große Liebe zu finden. Es geht um eine Macho-Männerwette. Der Titelheld Thilo soll eine Weltreise machen, hat übrigens Thilo Mischke gemacht, und 80 Frauen, und 80 Frauen verführen, damit er die große Liebe findet. Ist er erfolgreich mit 80 Frauen, er muss sie dokumentieren, bezahlen die Freunde den Trip. Das Buch ist schnell geschrieben, der Typ ist ein Frauenfeind in jederlei Hinsicht, im Tonfall, im Besitzanspruch, in der Haltung. Frauen sind bei Thilo Mischke natürlich keine Individuen, keine Personen, wie überhaupt in Deutschland meistens nicht, sondern sie sind, sie werden nur auf ihren Fuckable-Grad eingeteilt. Ja, ich kenne das auch von einigen Studierenden, muss ich sagen. Dieses Fuckable, dieses Rating, diese Rating-Mentalität, die sich im postmaterialistischen koitalen Verhalten niedergeschlagen hat, das ist unglaublich bedauerlich. Also es ist wirklich eine Schande, wie die sexuelle Revolution die Frauen verraten hat. Auch das ein großartiges Buch, How the Sexual Revolution Failed the Women. Also 2010, muss man jetzt zu Thilo Mischkes Verteidigung sagen, war eine ganz andere Zeit. Als ich damals schon von der Pornografisierung des Alltags schrieb, wurde ich vom Tagi-Magi, also Tagesanzeiger-Magazin, das ist wie das Süddeutsche Magazin, und der damaligen Redakteurin Birgit Schmid, die sich aktuell in antifeministischen Texten bei der NZZ am Sonntag bei Altmännern beliebt zu machen versucht, oder war es nun die Weltwoche? Egal, ich muss auch nicht immer alles wissen. Richtig, es ist die NZZ am Sonntag. Also damals wurde ich von ihr und der ganzen Öffentlichkeit als Brüde beschimpft, nur weil ich gesagt habe, naja, die Pornografisierung und die sogenannte Sexarbeit ist für das sexuelle Verhalten von Frauen und für Frauen nicht förderlich, nicht nur förderlich, weil Frauen immer noch einen weiblichen Körper haben, einen Reproduktionskörper, um in der Fuckable-Sprache zu reden. Kurz, Frauen werden schwanger. Und das hat ein anderes Sexualverhalten zur Folge als Männer, die absolut keine Konsequenz ihres sexuellen Verhaltens jemals tragen müssen. Schon gar nicht 9 Monate im eigenen Körper und dann nicht 20 bis 40 Jahre als Anhängsel oder Teil vom Körper zum Teil der Verantwortung. Frauen sind immer viele und Männer sind nur einzeln. 2010 war Analsex, Intimrasur, multiple Orgasmen durch Dildos, wie die Schwulen, die übrigens auch Sex in the City schrieben, unglaublich beliebt damals, omnithematisch in den Medien versudelt. Nietzsche konnte ja nicht ahnen, also dieser Moderator konnte ja nicht ahnen, dass 15 Jahre später die Stimmung ein bisschen anders ist. Wie ein ständig erregter Playboy, notiert Mischke seine Beobachtungen. Zugleich versucht er den seltsamen Spagat zwischen potentem Eroberer und Frauenversteher. Du darfst eine Japanerin niemals in den Nacken küssen, wenn du sie nicht kennst. Das ist ungefähr so, als würdest du eine fremde Frau auf der Straße fragen, na, Lust auf Analverkehr? So ist das Buch. Alles war damals auf Pornosex und Geschlechtsverkehr getrimmt. Erst 10 Jahre später kommen dieselben Kulturfritzen, die damals noch so derbe gelacht haben, darauf, dass dies vielleicht nicht immer so cool und so links gelaufen ist, wie sie es damals interpretiert haben. Gonzo-Journalism. Fuck women and write about men. Tino Mischke hat aber trotzdem Karriere gemacht und er hat nachgeschlagen 2012. Unter fremden Decken, hat er geschrieben, auf der Suche nach dem besten Sex der Welt und hat für ProSieben eine Sendung gemacht. Und er hat sich selber zitiert, was hatte ich nicht für abstruse Ideen, wie ich untermauern könnte, dass ich Sex gehabt habe mit 80 Frauen. Vom Lackmusstreifen, die ich in ein Buch einklebe mit verschiedenen pH-Werten und Namen daneben bis zu Excel-Tabellen, die einen Körper genauso beschreiben, dass ich es mir nicht hätte ausdenken können. Ich wollte Fingerabdrücke nehmen, heimliche Nacktfotos machen, Tonbandaufnahmen vom jeweiligen Sex. Alles unpraktisch, alles viel zu grob, dachte ich immer. So redet der neue Moderator von Titel Thesen und Temperamente, der Kultursendung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. I mean, haben die noch alle Tassen im Schrank? Unappetitlich, nicht wahr? Aber egal, die Macho-Riege in der ARD-Kulturleitung, die ja so gegen Trump ist und so gegen den Sexisten und Oligarchen und selber irgendwie 7 Millionen Rente wahrscheinlich vereinnahmen werden an Gebührengeldern. Also ich übertreibe ein bisschen. Trotzdem dachten sich die ARD-Kulturleitung, die sonst bei allem sexistisch, islamophob und Hilfe, das hilft dem Nazi schreit, auf die Idee, genau einen solchen Mann zu promoten. Einen Mann, der allen Ernstes in einem Podcast behauptete, der Urmensch, der Neandertaler ist nur ausgestorben, weil er zu zärtlich zu Frauen gewesen sei, während der Homo sapiens stattdessen die Frauen vergewaltigt hätte. Überhaupt Vergewaltigung, die ist nach Thilo Mischke urmännlich und die Jungs sollten sie ständig praktizieren, weil sie eigentlich nur durch die Zivilisation abgewöhnt wurde. Mein Gott, hat er gerade die Hamas-Truppen gejoint. Ich bin natürlich jetzt sehr ironisch. Überhaupt sollte ich statt ernste Artikel auf die Bühne und ein Comedy-Programm machen. Also Realsatire geht gar nicht mehr. Also was dieser Thilo Mischke alles von sich gegeben hat und gemacht hat und der soll dann zum Titel Thesen Temperamente werden. Ah, das ist ja so wie Milo Rau, der Kulturstadt Wien, das Kulturprogramm während Jahren leiten kann. Ironie off. Tja, ich schreibe seit über 25 Jahren über die Pornografisierung der Welt. Als Antwort auf den im Schweizer Journalismus immer noch sehr satten Autoren XY, der auch von Vergewaltigungsgenen und explodierenden Vulven schrieb, meinte ich schon damals sehr trocken, 2003 war es, wenn der Penis nur noch tröpfeln kann. Die biopolitische Sexualisierung und Privatisierung unserer westlichen Kulturen, die kodiert auf Pornodatenmaterial zurückgreifen, weil dies die ersten Daten waren, die in großen Mengen die Digitalisierung pushten, grassiert überall, also die Pornografisierung des Alltags. Sie wird einfach nicht wirklich unter erwachsenen Frauen diskutiert, sie wird auch nicht für die Taliban analysiert und boykottiert. Es wird, die Welt wird nicht besser gemacht für Mädchen und Frauen, im Gegenteil, sie wird besser gemacht für alle Wichser dieser Welt. Entschuldigen Sie meine Sprache. Und eben in alten linken Männenschemata von freiem Sex und Brüdermutter verhandelt. Das muss ja schief gehen. Langer Suada, kurzer Sinn. Lesen Sie doch endlich Frauen. Und zwar alle die, die nicht ständig über Sex, Depression, Kinder kriegen oder wie als Frau Karriere machen, schreiben, sondern die, die über alles und Großes schreiben. Die öffentlich verhandeln, was läuft und was nicht läuft. Die tatsächlich, entgegen aller Journalisten, einen Mann wie Donald Trump gewählt haben. Deshalb, weil er genau das Programm, das er am ersten Tag seiner Amtsführung durchführt, versprochen hat. Und zwar ein Programm, das da besagt, Gender-Ideologie ist eine totalitäre Ideologie und hat in allen öffentlich-rechtlichen Institutionen keinen Platz mehr. Das heißt, es kann nicht mehr sein, dass sich Männer, Vergewaltiger, von einem Tag auf den anderen vom Staat, wie Kamala Harris das gemacht hat, vom Staat eine Operation zur Frau erlauben, um im Frauengefängnis weiterhin massenhaft Frauen zu vergewaltigen. Das war der erste Erlass. Oder eben auch die Tausenden von Stipendien und Medaillen, die Frauen in den letzten Jahren verloren gingen, weil Transfrauen im Sport sie im Boxen beispielsweise brutal totgeschlagen haben fast, weil eben jeder Mensch, der eine männliche Pubertät durchgelaufen ist, immer um Mehrfaches körperlich stärker ist als jede starke Frau, die eine weibliche Pubertät durchgegangen ist. Also das war der erste Erlass von Donald Trump. Wir hören davon nichts. Wir hören von einer Begnadigung der 6. Januar Widerständler, was wirklich eine Katastrophe ist. Wir hören aber im selben Zug nicht, dass Joe Biden 8.000 Begnadigungen ausgesprochen hat. 8.000, sorry. George W. Bush war 400. Barack Obama waren 800. Oder Clinton war auch 800. Joe Biden hat 8.000 seiner Familienmitglieder, also er hat so viele, er hat seine ganze Familie Mitglied Gnade zukommen lassen und eben vor allem auch dem Fauci, der, und bis zurück auf 2014. Also all das war absolut kein Thema. Und deshalb hören Sie die Podcasts nach, weshalb Donald Trump gewählt wurde und weshalb Kamala Harris nicht ging. Das war der erste Erlass. Der zweite Erlass war auch ganz klar, dass Israel unterstützt wird. Also alle Restriktionen der Waffenexporte an Israel, die Biden-Harris-Administration gehabt hat, aufgehoben werden. Drittens war es ganz klar, dass Hamas-Unterstützer, weil Studenten können ja kein Visum kriegen, wenn sie die Hamas unterstützen, wenn sie in die USA, die müssen ja den Fragebogen ausfüllen. Gilt übrigens auch für Deutschland, stellen Sie sich vor. Es gibt x islamistische Organisationen, denen Sie nicht angehören dürfen, wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber offensichtlich dürfen Sie dann zu Tausenden auf die Straße und tot den Juden schreien. Also Somebody explain me this, please. Aber die Tagesschau bringt es nicht. So wie Inside Tagesschau, der lange Redaktor der ARD, Alexander Teske, dies festgestellt hat. Der dritte Erlass war aber eben dieser, dass Studenten dürfen ja nicht, kriegen kein Visa, wenn sie terroristische Unterstützer sind. Aber wenn sie dann hier in den USA schon als terroristische Unterstützer sich bemerkbar machen, dann ist es ebenso klar, dass ihnen das Visum und die Aufenthaltserlaubnis entzogen wird. Was war das vierte? Auch eben, also einfach ganz, ganz normale Dinge, von denen ich auch in amerikanischen Podcasts gehört habe. Wenn uns das jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, dass wir jubeln, dass es zum Beispiel wirklich biologisches Geschlecht gibt, Mann und Frau, das sich unterscheidet, faktisch, dass man nicht per Sprechakt zur Frau oder zum Mann werden kann. Wenn uns das jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, hätten wir gesagt, also ihr seid einfach irgendwie wahnsinnig geworden. Die Welt leidet unter einer völlig bipolaren Störung. So gibt es ganz viele Entscheide, die sofort durchgesetzt wurden. Ich spreche diesen Text am 21. Januar ein. So viel gibt es ganz viele, viele Gründe, quasi die Rückkehr zur Normalität, für die die Amerikaner und Amerikanerinnen gestimmt haben. Was die Medien in ihrer völligen Woken-Polarisierung immer noch nicht feststellen wollen und auch akzeptieren wollen und wichtige Schlüsse ziehen wollen für die Demokratie. Weil es gibt sehr wohl antidemokratische Züge in der Regierung von Trump und die müssen bekämpft werden. Aber nicht, wenn man einfach Trump pauschal als Hitler versucht abzutun und dann zum einen die eigenen totalitären Tendenzen innerhalb der Grünen nicht zu sehen. Und so weiter und so fort. Also langer Suada, der kurze Sinn. Informieren Sie sich vielfältig. Und vor allem über die Podcastin mit Isabel Rohner und Regula Stempfli, dem eigentlichen Wochenrückblick der Geschichte, Kultur, Politik und Zeit, aktuelles für die Zeit und natürlich auch für die Kulturgeschichte. Also auf ein neues Jahr. Ich denke, mein Kulturjahr war sehr launisch dieses Mal, weil ich kaum dazu komme. Ich mache sehr viele Podcasts und Vorträge und habe unzählige Fanauftritte zu dem Thema, weil ich einfach feststelle, dass aufgrund der Dominanz der öffentlich-rechtlichen Medien und deren Woken-Ideologie mir so viele Menschen immer wieder dieselben Standardformeln, eben die fleischgewordenen Bots, entgegenhalten, dass ich sehr müde werde zu erklären, weshalb ich froh bin, dass Donald Trump 2024 gewählt wurde und ja nicht Kamala Harris, weil auf allen Ebenen von der beiden Harris-Administration unsere europäischen und deutschen Medien nicht sachlich und nicht informativ berichtet haben über die unsägliche Korruption innerhalb einer globalisierten Elite, die den White Trash, Anführungszeichen, die westliche Zivilisation regelrecht in den Boden gestampft hat und zum Beispiel mit dem Defund the Police Programm ausgerechnet die armen, sozial benachteiligten Quartiere vergewaltigt hat. Und dass dies alles jetzt nicht nur durch die Wahl von Donald Trump quasi getragen wurde. Die Medien sind immer noch in ihrer völlig verblendeten ideologischen Schiene, aber the normies are back and we are back with a vengeance. Und in dem Sinne muss ich sagen, 2025 beginne ich, als wäre ich von einem Eisenkorsett der ideologischen Bevormundung entsprungen. Ich weiß zwar, dass der Digital Service Act, auch darüber reden Isabel Rohner und Regula Stempfli im Podcast vom 4. Januar 2025 unbedingt nachhören, dass der Digital Service Act der Europäischen Union die Meinungsfreiheit wahnsinnig torpediert. Ein Akt, den ich selber auch mitformuliert habe, im Willen, die Bürger und Bürgerinnen gegen die großen Plattformen, gegen Hate Speech, Verleumdung zu schützen. Und der Digital Service Act, der jetzt von Habeck und Baerbock gegen die Bürger und Bürgerinnen angewendet wurde. 800 Strafanzeigen wurden im Jahr 2024 von Baerbock und Habeck gegen ganz normale Bürger und Bürgerinnen lanciert. Aufgrund des Digital Service Acts, und auch darüber berichten ZDF, ARD und SRF und auch ORF nicht, dass es eine absolute, unwürdige, unfreie Gesellschaft ist, wenn es wieder eine Majestätsbeleidigungsklausel gibt, wenn ein Minister mit seiner Millionenmacht und Beamtenmacht ganz einfache Menschen ins Gefängnis schmeißen kann, aufgrund seiner Macht, quasi was man sagt und was man denkt, wie kann jetzt durch den Digital Service Act bestraft werden. Und das ist natürlich eine Unfreiheit der Gesellschaft, die kaum erträglich ist. Deshalb sind die Wahlen in Deutschland auch so schwer. Deutschland ist einfach kein freies Land. Es ist ein Parteienstaat, und deshalb ist die Wahl für die Kanzler, deshalb sind die Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 auch so schwer zu entscheiden, außer dass die AfD unter keinen Umständen gewählt werden darf. Wer aber nicht will, dass es wieder eine schwarz-rote Koalition à la Merkel-Aufguss gibt, muss unbedingt die FDP wählen, eine Partei, die ich total verabscheue. Nachdem Marco Buschmann das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, also die echte Sprechaktideologie, durchgedrückt hat mit der Leihmutterschaft und der Sexarbeit, also wirklich unterirdisch, das können Sie auch alles auf X und meiner Timeline verfolgen. Kurz, ich weiß noch nicht, wie ich wählen kann und soll, und werde von Tausenden von E-Mails bedrängt. Jetzt sag uns doch, wen wir wählen sollen in Deutschland. Und da muss ich eben sagen, da wird noch wochenlang darüber nachgedacht. Oder halten wir es so wie die großen Poetinnen dieser Welt? Die Kunst, sehr verehrte Damen und Herren, die Kunst. Hat tatsächlich die Möglichkeit und hat tatsächlich die Möglichkeit, ihr ganzes Leben zu verändern, und das Potenzial, auch die Demokratie zu transformieren. In dem Sinne, auf ein ganz gutes 2025, dass die Normalität in der demokratischen Wohlstands- und Friedensgesellschaft doch wieder einkehren kann.